Klar soweit? Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Wir reden mal über Musik.
Drei Stadionkonzerte plus AC/DC auf Messegelände.
Roland Kaiser in
Peter Maffay.
Die internationalen Stars, die hierher kommen.
Bruce Springsteen kommt.
Wie kriegt man das hin, dass der hier in Hannover spielt?
Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer Sommerfolge von Klar soweit. Ich bin Felix Habert, hallo, grüßt euch. Und wir sitzen heute draußen vor dem Pressehaus in Kirchrode auf dem Rasen. Auf der Bierbank. Und da so kommt es, dass ihr im Hintergrund die Vögel zwitschern hört. Und ich sitze hier natürlich nicht alleine, sondern bei mir sitzt der, der sonst hinter den Reglern sitzt, wie wir so sagen. Da sitzt er heute auch, aber er sitzt auch am Mikro. Ihr kennt ihn vom Platzwart, ihr kennt ihn vom Pottwart und ihr kennt ihn vom Salon Herbert Royal. Und heute ist er bei uns und wir reden mal über Musik. Hi, Uwe Jansen, grüß
dich. Hi, Felix.
Moin, wir reden deswegen über Musik. Erstens ist Sommer und es sind bald Sommerferien und wir haben ja schon gesagt, wir gehen dann in die Sommerpause und wir wollten das Ganze hier auf einer heiteren Note beenden. Und es gibt aber auch einen Anlass. Heute ist Donnerstag. Wenn wir das hier aufnehmen, wenn wir es ausspielen, ist Freitag. Und wenn Freitag ist, kommt er, Roland Kaiser, ins Stadion. Ich habe mich gefragt, Uwe, Roland Kaiser im Stadion, der ist jetzt nicht mehr ganz jung. Der hat es noch nie ins Stadion geschafft bei uns in Hannover. Jetzt spielt er im Stadion. Was ist denn da los? Ist das ein neuer Schlager-Hype? Oder wie kommt das, dass der auf einmal ein Stadion füllt?
Ja, das ist so ein bisschen so, als wenn Sigi Reich jetzt plötzlich wieder bei 96 spielen würde.
Also das ist ein bisschen so, als wenn Sigi Reich bei Bayern München spielen würde.
Oder so, oder bei Bayern München, ja genau. Aber das ist einer, der eigentlich im Theater am Egi gespielt hat, ganz lange. Und weil Schlager irgendwann auch nicht mehr so in war. Und in der Zeit, wo der Schlager eigentlich hier zumindest im Westen so eher so ein bisschen vor sich hin dümpelte, ist Roland Kaiser in die neuen Bundesländer gegangen, als es dann die neuen Bundesländer waren, und hat da mal ein bisschen das Feld umgepflügt und ist dann irgendwann mal in Dresden gelandet bei den Filmnächten, hat da gespielt und mittlerweile heißt das Ganze Kaisermania und er spielt da viermal hintereinander vor 12.000 Leuten und deswegen ist er dann auch bei Helene Fischer gelandet und so geht das halt im Schlager, wenn du bei Helene Fischer landest, dann hast du gewonnen. Und jetzt spielt er halt hier im Stadion. Sensationell.
Erstmal kommt Roland Kaiser, dann Peter Maffay, auch ins Stadion. Noch so ein Fall. Und dann haben wir noch die internationalen Stars, die hierher kommen. Bruce Springsteen kommt und dann geht's auch noch zu AC/DC. Manches davon macht Uwe auch dieses Mal wieder. Alle hat er eigentlich schon mal gesehen und wir reden mal drüber. Fangen wir mal an mit Roland Kaiser. Musikpuristen rümpfen immer so ein bisschen die Nase und sagen, schmalzige Texte, drei Akkorde, schnell gemacht, ist alles nicht so schwer. Wenn diese Schlagerkünstler mal was anderes machen als Schlager, also nimm Helene Fischer, nimm Roland Kaiser oder nimm das jetzt nicht Schlager direkt wahrscheinlich, aber nimm Peter Maffay und die lass die mal einen Jazzstandard singen, dann sagen alle, boah, die können ja richtig was. Was ist denn da los? Das sind alles richtig gute, oder nicht alles, aber sehr, sehr viele von denen, sehr, sehr gute Künstler auch, ne?
Ja, wenn du sagst oder wenn man meint, dass Schlager, man das einfach so machen kann, völlig gefehlt. Schlager-Menschen müssen ja meistens nur singen können, sonst müssen sie ja nichts. Die müssen ja keine Gitarre spielen, die müssen auch nicht Schlagzeug spielen oder sonst was. Wenn man turnen kann, wie Helene Fischer, okay, ist oben drauf, aber wenn sie nicht singen könnte, wäre sie auch keine Schlagersängerin. Das heißt, das musst du können. Und ich glaube, wer es damals in der harten Schule der ZDF-Hitparade wirklich auf die Bühne geschafft hat, vom Berliner Union Filmstudio im ZDF, der konnte auch was. Und da ist keiner hingekommen, der es nicht konnte. Und das hat sich, glaube ich, bis heute auch bewahrt. Also Schlagersänger, die nicht singen können, die bleiben auf dem Zeltfest hängen.
Reden wir mal ein bisschen über deinen Job, den des Konzertkritikers hier bei der HAZ. Schlager, du hast es schon gesagt, Anerkennung und Respekt und so weiter, aber Fan bist du jetzt nicht unbedingt, ein Schlager-Fan.
Nee, bin ich nicht. Also ich habe verstanden und das auch schon längst, weil ich ja selber sozusagen Kind der ZDF-Hitparade und von Ilja Richters Disco bin, ich habe verstanden, wie Schlager funktioniert und ich habe Hochachtung vor dieser Kunstform und vor dieser Unterhaltungsform, absolut. Und wie gesagt, ich habe verstanden, wie das funktioniert und deswegen muss man kein Fan sein. Es ist auch gar nicht so gut, Fan zu sein, wenn man über ein Konzert berichten soll.
Ich erinnere mich an unseren Kollegen Hannes Finkbeiner, unseren Gastrokritiker, mit dem wir hier schon mehrfach Podcasts gemacht haben und der hat in einem dieser Podcasts gesagt, wenn ich Sachen verkoste und wenn ich ein Restaurant ausprobiere, dann esse ich auch Sachen, die ich nicht mag und ich kann ja trotzdem sagen, ob die gut gemacht sind, auch wenn das normalerweise was ist, was ich nicht essen würde, aber ich kann ja trotzdem sagen, ist das gut. Ist es bei der Musik so ähnlich?
Ja, Hannes hat, glaube ich, Stierhoden gegessen. und sagte, er braucht das nicht mehr. Ich überlege gerade, was jetzt die musikalische
Entsprechung ist. Das ist die Entsprechung vom Stierhoch, ja, die musikalische.
Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist es irgendwas.
Mambo-Kurt vielleicht.
Ja, entweder Mambo-Kurt oder Death Metal oder so. Eins von beiden. Ich weiß nicht, aber irgendwas Extremes vielleicht. Ja, also ich glaube, die besten Musiker sind die, die sich vor gar nichts verschließen. Also es gibt gute Jazzmusiker, die auch dem Schlager zugewandt sind. Es gibt genau das Umgekehrte. Offen zu sein ist, glaube ich, immer die beste Lösung und ich glaube, so kommst du auch am weitesten, wenn du Jazz magst, wenn du Schlager magst, wenn du dir alles anhörst und in jeder Musik ist irgendwas Gutes drin.
Ich empfehle das neue Album von Beyoncé, die hat ein Country-Album gemacht,
ja,
zur Überraschung aller, und das ist super.
Es ist ein gutes, es ist natürlich auch viel Beyoncé drin in dem neuen Country-Album, da ist sehr viel Gesang mit 34.000 Schichten drin und das macht sie halt wie niemand anders. Ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt ein Country-Album aufnehmen musste, es gibt ja genug andere, die das machen, aber sie hat's gemacht und sie hat's richtig gut gemacht, ja.
Dann nimm uns mal mit in so ein Stadion. Du bist jetzt da nicht zum Vergnügen, also auch, weil unser Job ja per se mal ein Vergnügen ist, aber vor allen Dingen zum Arbeiten. Nimm uns mal mit. Du gehst da hin mit deinem Laptop. Wo gehst du hin? Wie klappst du den auf? Wie läuft das alles? Weißt du vorher Bescheid? Kennst du die Setlist? Wie läuft so ein Konzert für dich ab und wie lieferst du ab?
Also ich gehe da hin, gehe an die Theke, bestelle mir ein Bier und den Rest macht KI. So ist das heutzutage im Journalismus.
Gut. Ja. Danke und viel Spaß beim nächsten Mal.
Ja, es ist tatsächlich so, das Bier trinken mache ich selbst, der Rest macht KI. Nein, ist gar nicht. Also man geht da tatsächlich hin, man bereitet sich gut vor. Wenn man sich gut vorbereitet auf ein Konzert, wird man von weniger überrascht. Wir berichten ja aktuell tatsächlich ein bisschen so wie aus dem Fußballstadion, das ist ja auch ein Fußballstadion, wenn wir jetzt bei Kaiser und bei Springsteen und bei Maffay sind in diesem Jahr, was übrigens ganz toll ist, dass es so viele Konzerte wieder gibt im Stadion, das ist schon richtig gut. Und dann setzt du dich dahin und bist gut vorbereitet und ich meine, mittlerweile, das ist jetzt nicht KI, aber das ist das Internet, da sind auf setlist.fm, wer das noch nicht weiß, sind die Setlisten solcher Künstler immer abgedruckt und zwar nicht die, die kommen werden, aber je größer die Produktion, desto starrer ist praktisch das Programm, das heißt, alles, was Kaiser und Springsteen und so in den letzten Wochen, Tagen, Monaten, Jahren gemacht haben, ist da festgehalten. Das sind Fans, die schreiben da ihre Setlisten rein. Das heißt, da kann man das nachlesen, was die in den letzten Monaten gemacht haben oder auf der Tournee gerade machen. Und wie gesagt, je größer die Produktion, desto weniger wird da geändert. Das kann man sich alles angucken. Und das andere, das ergibt sich halt dann an dem Abend und dann guckt man halt ein bisschen, ist das so tatsächlich in dem Fall wie beim Fußball, dass man möglichst nah dran ist und möglichst versucht, die Emotion des Abends abzubilden, weil die Songs aufzuschreiben, das kann jeder.
Ja, kann jeder, aber ich, bleiben wir mal bei dem technischen Punkt, ich bewundere euch da immer, weil ihr scheinbar immer jedes Lied kennt und ihr wisst bei jedem Song, wie er heißt, und da fragt sich ja der Laie, wussten die das jetzt vorher, haben die vorher von der Presseabteilung die Setlist bekommen oder jetzt sagst du, man kann mal gucken, jetzt gibt es aber Bands, die spielen jeden Abend was anderes.
Gibt es auch.
Wie häufig gibt es das?
Genau, das kommt auch vor. Springsteen nagelt seiner Mannschaft, also seiner E-Street Band, da anderthalb Stunden vor Konzertbeginn immer eine Liste irgendwie an die Tür und sagt, hier, das machen wir jetzt heute. So soll es sein. Keiner weiß, ob es wirklich so ist, aber der verlangt seiner Band ab, dass sie alles sofort dann auch spielen kann.
Und da müsste der Kritiker ja aus dem Hut jeweils wissen, wie welcher Song heißt. Also jeder von uns hat irgendwie die meisten Springsteen-Songs schon mal gehört, aber mir geht es dann so, bei 80% von denen wüsste ich jetzt nicht, wie die heißen. Du musst das dann wissen, wenn du es aufschreiben musst.
Es kommt ein bisschen drauf an. Wenn man den Anspruch hat, sozusagen immer hier zu schreien und zu sagen, okay, den kenne ich auch, den kenne ich auch, den kenne ich auch. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, einfach mal zu sagen, oh, da spielt er irgendwas, was ich noch nicht gehört habe und ich schreibe einfach vielleicht auch das mal auf, wie es genau auf mich wirkt. Das ist bei Fans ja genau so, dass die einfach irgendwas mitkriegen und sagen dann, okay, berührt mich gerade oder berührt mich nicht. Und ich glaube, das darf man auch als Beobachter, als Zeitungsbeobachter einfach mal reinschreiben, ob ein Konzert tatsächlich irgendwie mitgenommen hat oder nicht. Wie gesagt, da einfach auf der ganz nüchternen Seite zu bleiben und sagen, okay, das und das und das ist passiert, das ist eigentlich ein bisschen zu wenig. Das ist schöner, einfach eine Emotion mit reinzunehmen.
Du hast gerade gesagt, wir haben dieses Jahr drei Stadionkonzerte plus AC/DC auf dem Messegelände, ist das richtig?
Genau.
Das sind vier riesen fette Events, das haben wir nicht so oft in dieser Masse. Und jetzt musst du mir mal helfen, bei AC/DC ist es das einzige Deutschlandkonzert oder ist das bei Springsteen? Wie war das nochmal?
Springsteen ist das einzige Deutschlandkonzert, AC/DC spielt mehr, aber die spielen auch zweimal in Hannover mit ein bisschen Abstand, was ungewöhnlich ist. Also die spielen Ende Juli und dann nochmal Anfang August. Also da sind ein paar Tage dazwischen. Ich weiß gar nicht, ob sie die Bühne stehen lassen oder abbauen zwischendurch. Das ist auch ein bisschen Aufwand, irgendwie da zu betreiben.
Ja. Und Springsteen macht eine Europatournee, kommt aber nur einmal nach Deutschland und dann ausgerechnet nach Hannover. Jetzt kannst du uns vielleicht mal mitnehmen in diese ganze Konzert-Business-Welt. Wie wird denn sowas ausgekiest? Also die viele Menschen rundum, die aus anderen großartigen Städten kommen, die nicht Hannover sind, die sagen aber, wieso spielt der ausgerechnet in Hannover? Warum nicht bei uns in Hamburg oder in Köln oder in München oder in Leipzig oder Berlin? Wie kommt sowas? Wie wird das ausgekaspert? Wie kriegt man das hin, dass der hier in Hannover spielt? Oder wie kommt der dazu?
Es ist eine Sache von Kontakten, habe ich mir immer mal wieder sagen lassen. Also erstens, Hannover ist verkehrsgünstig unglaublich gut gelegen. Es ist Nord, Süd, West, Ost, autobahnmäßig, bahnmäßig. Wir haben einen Flughafen hier, ist alles da. Also ist, Infrastruktur ist fantastisch hier. Von der Erreichbarkeit und so.
Liegt zentral in Deutschland,
zentral,
mehr oder weniger?
Wunderbar, das ist richtig gut. Auf der anderen Seite ist es so, die Szene, die solche großen Konzerte tatsächlich veranstaltet, ist relativ klein. Also es gibt jetzt nicht 34.000 Anbieter, die das machen, sondern es gibt relativ wenig Anbieter, die solche großen Konzerte veranstalten. Und da ist es gut, zu denen die Kontakte zu pflegen. Die wissen um die gute Lage von Hannover, die wissen auch um das schöne Stadion, die wissen auch, dass es hier noch eine Location gibt für 75.000 Menschen eben draußen auf der Expo. Das mag nicht jeder feiern, der 1,60 groß ist und weit hinten stehen muss. Dann sieht man nämlich das Konzert nur auf einer Leinwand. Das ist leider so. Im Stadion ist das natürlich viel komfortabler. Da passen eben aber auch nur 40.000 Leute rein. Und AC/DC sagt dann nö, sondern die sagen da schon ein bisschen mehr. Also AC/DC hat bislang ich will nicht sagen ausschließlich, die haben auch schon im Stadion gespielt, aber da war das Stadion noch das Niedersachsenstadion, hatte 60.000 Plätze. Jetzt mittlerweile in der neuen Umgebung haben sie da noch nicht gespielt, das ist ja verkleinert worden. Und die Szene ist relativ klein und man weiß um Hannovers Vorzüge und da, so kommt das eben zustande, dass Eminem zum Beispiel vor ein paar Jahren sein einziges Deutschlandkonzert in Hannover gegeben hat und so kommt es, dass Springsteen sein einziges Deutschlandkonzert jetzt in Hannover gibt. Und
Ed Sheeran hat nicht so viele gegeben, glaube ich.
Genau, und das sind eben Leute, das sind schon, es gehen ja auch nicht so viele Leute auf Stadiontournee in Deutschland und es ist nicht selten, dass die in Hannover vorbeikommen. In den 90er Jahren war es so, dass Pink Floyd oder Marius Müller-Westernhagen oder so, dass denen immer gleich doppelt und dreifach im Stadion aufgetreten sind. Da gab es auch mal 7, 8 Konzerte im Jahr, das war eigentlich normal und danach brach so dieses große Business ein bisschen zusammen. Pink Floyd war weg, Westernhagen hat aufgegeben, Coldplay gab es noch nicht und das kam dann irgendwann so in den 10er Jahren, lief das so langsam wieder an. Man hatte eigentlich schon gesagt, diese Riesenkonzerte sind tot. Sind sie nicht. Also die Leute gehen wieder auf Events, hat auch damit zu tun, weil die Leute keine CDs mehr kaufen und mit CDs kein Start mehr zu machen ist. Das heißt, das Live-Geschäft ist das Geschäft, bei dem die Musiker tatsächlich verdienen.
Das heißt, sie müssen auch wieder Konzerte geben, wenn sie auf ihren Schnitt kommen wollen.
Richtig. Was ja auch, müssen wir immer so ein bisschen doof, weil es ist ja eigentlich was Schönes, ein Konzert vor vielen Menschen zu geben. Aber es ist natürlich auch immer ein Risiko, könnte eben auch sein, dass keiner kommt, wenn man so ein großes Konzert ansetzt. Das muss man sich eben schon gut überlegen. Und Hannover Concerts ist da auch sehr risikobewusst und sagen, ein Konzert, wo hier vielleicht nur 10.000 Leute kommen, das machen wir dann eben nicht im Stadion, sondern wir machen eben Konzerte im Stadion, von denen wir wissen, dass sie sich einigermaßen verkaufen. Und in dem Fall ist es so, ein AC/DC-Konzert, ein Bruce Springsteen-Konzert ist wirklich ein No-Brainer, wie man heutzutage sagt. Also da muss man nicht lange drüber nachdenken. Bei Peter Maffay und Roland Kaiser habe ich mir gedacht, ob das klappt. Wie man sieht, es klappt.
Dass dass die damit Geld verdienen müssen, noch dringender als vorher, merkt man auch an den Preisen. Und du hast neulich mal ein sehr, sehr interessantes Stück darüber geschrieben, wie diese Preise zustande kommen. Und ich habe gelernt, also wir können jetzt gleich mal darüber reden, wie teuer das eigentlich so ist, zu Springsteen oder AC/DC zu gehen. Aber ich habe bei dir auch gelernt, das kann man gar nicht so einfach sagen, wie teuer das einfach ist eigentlich ist, denn das richtet sich nach ganz verschiedenen Faktoren und ändert sich auch hin und her innerhalb der einzelnen Konzerte, ne?
Ja, also das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Also es gibt Konzerte, bei denen es ganz faire Preise gibt. Wenn man kleine Konzerte mag, in Hannover gibt es so viele Möglichkeiten, auf kleine Konzerte zu gehen, dann ist die Preisstruktur da eigentlich völlig okay. Es wird immer ein bisschen affig, wenn es dann an die ganz großen Sachen rangeht, wo Karten dann plötzlich 400 Euro kosten oder es ein Preissystem gibt, was sich nach Nachfrage richtet. Da hast du plötzlich bei einer irren Nachfrage auf ganz wenig Karten, hast du dann plötzlich Preise von 2000 Euro. Ich würde sagen, nicht bezahlen. Blödsinn.
So, also bei Kaiser waren wir. Peter Maffay, gehen wir nochmal kurz die Reihe durch. Der vier, die da jetzt in die großen Konzerte geben. Peter Maffay, ja, kenne ich auch, solange ich lebe. Alles gut und schön. Mhm. Und du machst dein Stadion voll. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Was haben wir da zu erwarten?
Peter Maffay ist auch ein bisschen Springsteen. Was? Kann doch nicht sein. Stimmt doch gar nicht. Doch, stimmt. Weil dem ist nichts in den Schoß gefallen. Der hat sich alles erarbeitet. Diese Ehrlichkeit, diese Bodenständigkeit hat ihm eine unglaubliche Fanschar beschert, die ihm folgt, die immer sagt, ich möchte ein Konzert mit Peter Maffay erleben, weil die Atmosphäre halt eine sehr, sehr warme, sehr, sehr gute ist. Und das ist bei Springsteen ja auch so. Man kann die beiden normalerweise so nicht vergleichen, in dem Punkt aber schon. Er hat selber mal gesagt, ich muss mir alles erarbeiten, mir ist nichts in den Schoß gefallen, ich bin nicht ein so guter Musiker, ich muss für alles üben. Und dann holt er seine Band dann auch mal 2 Wochen, 10 Stunden am Tag, um eine Tournee vorzubereiten. Das ist schon krass.
Und ein bisschen so, wenn du gerade sagst, man kann Maffay und Springsteen nicht vergleichen. Nee, kann man natürlich in vielerlei Hinsicht nicht. Aber wenn du sagst, alles erarbeitet und so. Wer mal die Autobiografie gelesen hat von Bruce Springsteen, kann ich nur empfehlen. Da merkt man das auch. Also die erste Gitarre irgendwann selber gekauft, autodidaktisch vorgegangen und insofern natürlich schon irgendwie ein Riesentalent, weil der jetzt auch nicht durch Zehntausende von Unterrichtsstunden so gut geworden ist. Aber da ist auch viel Arbeit und da ist viel Working Class drin und das ist jetzt nicht das Genie, das aus ihm spricht, aus Springsteen. Und trotzdem ist er einer der Stars unserer Zeit geworden.
Ja, und man muss auch sagen, die hatten es früher, in gewisser Weise hatten die es einfacher, weil du hast dann irgendwann, hast du einen Plattendeal bekommen und der ging dann nicht über eine Platte, der ging dann über 3 oder 4 oder 5 und dann konntest du dich ein bisschen ausprobieren. Maffay hat sich ja auch ausprobiert ohne Ende. Der hat ja alles Mögliche versucht, bis der wirklich da gelandet ist, wo er dann landen wollte, also in so einer Rockschiene. Dann hat das lange gedauert und das hat man ihm zugestanden, so ist er groß geworden.
Jetzt Jahrzehnte als Konzertkritiker bei der Hatz, das ist wahrscheinlich schwer. Hast du eine Peilung, wie viele Konzerte das gewesen sind, die du gehört hast? Sagen wir mal rein beruflich, geht in die...
Viele hundert.
Hunderte.
Ja, viele hundert. Genau.
Mal abgesehen von denen, die du dir nur zum Spaß angehört hast. Was, wenn du dich zurückerinnerst, Klassikerfrage, aber immer wieder interessant, welche bleiben dir in Erinnerung? Was waren die besten, was waren da die Highlights in all den Jahren?
Also die Highlights waren natürlich die Konzerte, wo ich jetzt beruflich, wo irgendwas passiert ist, was so nicht passieren sollte. Das Guns N' Roses Konzert 2017, als es da anfing zu stürmen und zu gewittern und das abgebrochen oder unterbrochen werden musste. Angus Young war sogar noch mit dabei und dann musste der Oberbürgermeister damals, Stefan Schostock, musste angerufen werden. Er war irgendwo in England und der musste um Erlaubnis gebeten werden, dass das Konzert irgendwie nachts über die Lärm Schranke hinweg dann noch irgendwie weitergeführt werden konnte, wurde auch. Das Konzert war dann irgendwie um 1 Uhr zu Ende. Und das war natürlich für alle, die dabei waren, ein legendäres Konzert. Ich glaube, die Leute, die gegangen sind, haben es auch in Erinnerung, weil sich unglaublich geärgert haben. Da gab es dann auch wieder viel Stress, Organisation und alles doof und so. Also der Veranstalter hatte da viel auszuhalten. Ja, hätten sie durchgehalten, hätten sich nass regnen lassen, wie man das bei einem ordentlichen Open-Air-Konzert dann auch mal macht, da hätten sie was Legendäres erlebt tatsächlich. Also das ist mir in Erinnerung geblieben. Es sind mir aber auch kleinere Konzerte in Erinnerung geblieben, wo Menschen ohne Strom auf der Bühne standen und dann einfach gesagt haben, ich spiele jetzt einfach mal was für euch. Kraftwerk zum Beispiel ist das passiert, was sehr, sehr lustig war. In Wolfsburg war das bei Movimentos, wo ja auch immer Bands gespielt haben. Da kam Kraftwerk und da hatten die einen Stromausfall. Bei Kraftwerk.
Kraftwerk ohne Strom, da ist ja eigentlich nicht mehr viel los.
Da geht gar nichts. Und dann sollten die so erzählen, irgendwie die Zeit überbrücken. Und da hatte irgendwie so ganz hölzern, einer von denen hat irgendwie so ganz hölzern irgendwas erzählt. Das haben die Leute natürlich total abgefeiert, dass sie das erleben können irgendwie. Und dann hat Kraftwerk am Ende weitergespielt und das Konzert war okay, aber diese Unterbrechung war eigentlich das Beste am ganzen Konzert. Übrigens, Kraftwerk war meine erste Platte. Ich habe kürzlich bei Jared Dibaba gesessen und mit ihm gesprochen und er hat mich auch nach meiner ersten Platte gefragt, auch in so einem Radio-Dingsbums-Gespräch und dann habe ich gesagt, meine erste Platte war Kraftwerk. War sie tatsächlich. Das war meine Platte Nummer 1 wo Wir sind die Roboter drauf sind. Die Menschmaschine hieß die Platte. Und da habe ich ihn gefragt, was denn seine erste Platte war. Er sagte, Jimmy Cliff sei seine erste Platte gewesen hier, The Harder They Come und so. Was war denn deine erste Platte?
Meine erste Platte, tatsächlich, ist ein bisschen spießig, aber meine erste Platte war Louis Armstrong. Also es war eine CD, ich bin ein bisschen jünger,
ja.
Es war schon eine CD. Ich habe ein paar Platten danach bekommen, aber da war schon so ein bisschen retro-schick damals. Aber meine erste Platte war eine Louis Armstrong CD, ich glaube, die hieß sogar What a Wonderful World. Habe ich so einen kleinen Ghetto-Blaster bekommen und eine CD. Ich habe damals auch Trompete gespielt als Teenager und damalls komischerweise schon ein bisschen Jazz gehört, mache ich heute auch sehr gerne. Das war tatsächlich Louis Armstrong.
Ja. Also nicht die typische Pop-Platte, oder?
Nee. Ich habe danach, ein paar Tage später, irgendwie nachträglich zum Geburtstag von irgendjemandem eine Aha-CD bekommen, wusste aber nicht, wieso. Und ich weiß das bis heute nicht. Ich glaube, es war so ein bisschen auf gut Glück. Das war meine zweite CD, aber also Aha war nie so richtig mein Ding. Aber das wäre, also das glaub ich Glück gehabt, es wäre fast meine erste CD geworden.
Ich habe meiner Schwester mal eine Aha-Platte geschenkt, also da, wo Take On Me drauf ist. Weil ich sie selber nicht haben wollte.
Sehr so ungefähr war es bei mir auch. Also, kennst du das, wenn du so, also wir gehören jetzt zu der Generation, die hat noch CD-Regale,
ja.
Und da stehen so Sachen drin, da überlegt man, ob man die nicht einfach zur Seite räumt, weil es einem unangenehm ist, wenn Menschen das sehen, dass
ja.
Was da drin steht.
Ja, da.
Kuschelrock.
Da würden bei mir nur ein ganz paar stehen bleiben, eigentlich, ne?
Weil, ja. Was war denn das beste Konzert?
Also die besten Konzerte waren, glaube ich, immer die, die ich privat geguckt habe. Also nicht die, die ich, weil wenn ich arbeite, arbeite ich. Ich muss mich beherrschen, um sozusagen, wenn ich privat auf ein Konzert gehe, nicht mit dem Journalistenblick daran zu gehen und anfangen zu analysieren. Aber ich glaube, eins der besten Konzerte war sicherlich Crowded House im Tempodrom in Berlin. Das war wirklich unglaublich, wo sie gesagt haben, Kinder, kommt auf die Bühne, wenn ihr Kinder mit habt, lasst die auf die Bühne, haben die Kinder hinter der Bühne spielen lassen. Sichtbar hinter dem Schlagzeuger rannten die rum und haben gespielt. Das war unglaublich gut. Also es war ein richtig gutes Konzert, sind ja auch richtig gute Mucker. Aber es gab bestimmt viele, aber ich nenne einfach mal das.
Das ist lustig. Ich würde auch mein bestes Konzert, glaube ich, auch im Tempodrom verorten.
Nämlich?
Dave Matthews Band ist meine Lieblingsband.
Ja.
Die kennt hier leider kaum jemand. Die spielen in den USA in Stadien und vor über 100.000 Menschen im Central Park.
Ja.
Hier spielen sie in ganz kleinen, oder was, Tempodrom ist nicht so klein, aber sie waren hier neulich in der Swiss Life Hall vor 3.500 Leuten.
Ja.
Das war auch großartig und die habe ich vor ein paar Jahren im Tempodrom gesehen. Super. Ist auch ein super Veranstaltungsort,
ja,
für solche Konzerte.
Total
und
schön.
War großartig. Und das Schrägste, was ich mal hatte, ich bin natürlich nicht bei einem Zehntel so vielen Konzerten gewesen wie du, Jamiroquai im neuen Zentrum Oberhausen, da in dieser Mehrzweckhalle.
Ja, ja, ja.
Und da gab es vorher eine Durchsage, leider habe sich der Flieger aus London verspätet wegen Regens und so weiter. Aber die Vorband würde ein bisschen länger machen und die Vorband war ein Schweizer Beatboxer, ich habe den Namen vergessen, der hatte so einen putzigen Namen, der mit ungefähr 12 Millionen Dezibel gebeatboxt hat und eigentlich sollte der das so ungefähr eine halbe Stunde machen. Das war schon schwer auszuhalten und dann hat er anderthalb Stunden gebeatboxt und es war so laut gestellt, die Leute sind rausgegangen, es war wirklich lauter als später bei Jamiroquai, das war schon laut genug und anderthalb Stunden Beatbox in so einer Mehrzweckhalle, mein lieber Freund. So, das war unser leichter Sommertalk, es wird sogar noch ein bisschen leichter. Moment, halt. Erst hat Uwe noch was. Er hat schon über erste Platten gerade gesprochen.
Genau.
Und da hat er noch was für euch.
Genau. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, eure erste Platte mal mitteilen. Ich bin sehr gespannt. Mich würde das nämlich interessieren. Schreibt uns das doch mal. podcast@haz.de. Was war eure erste Platte, eure erste CD? Je nachdem, mit welchem Medium ihr groß geworden seid. Schreibt das mal. Wir losen hinterher aus. Unter allen, die uns schreiben, könnt ihr beim Salon Herbert Royal, das ist die Sechser-Truppe, der ich unter anderem angehöre, die so ein bisschen Hannover Satire machen, rauf und runter. Wir machen im September ein Special zu 75 Jahre Grundgesetz, könnte man sagen. Aber wir machen 75 Jahre HAZ, die gibt es nämlich auch 75 Jahre. Und weil wir ja auch mit vielen Leuten HAZ-basiert sind, wollen wir eine Extra-Ausgabe machen zu 75 Jahre HAZ. Gehen ein bisschen durch die Zeit, durch die Schlagzeilen, was gab es alles in Hannover und dem Rest der Welt. Da seid ihr herzlich dann eingeladen am 23. September im GOP, wenn wir euch aus dem Topf ziehen. Also schreibt uns eure erste Platte an podcast@haz.de. Wir sind sehr gespannt.
So, und wir machen jetzt hier gleich Mic Drop, wie der Kollege Volker Widersheim sagen würde, wenn er da wäre. Und wenn wir das gedroppt haben, das Mic, dann kommt noch all das, was Uwe, nicht alles, aber vieles von dem, was Uwe dankenswerterweise rausgeschnitten hat in unserem ersten Jahr. Klar, soweit. Immer dann, wenn wir nicht so richtig weiter wussten. Er hat auch ein paar Flüche drin gelassen. Ich weiß nicht sogar, ob man das darf. Das ist der Podcast, da darf man alles Mögliche, ne?
Da darf man alles.
Da sind ein paar doch deftige Sachen dabei. Aber gut, so ist das Leben manchmal. Also, es sind, glaube ich, noch 6,5 Minuten oder so. Outtakes aus einem Jahr. Klar, soweit. Ich habe das gehört. Ich muss da jetzt durch.
Ich sag nur Nasenspray.
Heute kein Nasenspray. Ich bin davon los.
Ja, super.
Ich hab's geschafft.
Du bist raus.
Ich bin raus. Man kann alles meistern im Leben,
genau.
Leute. Also, Sommerferien, wenn ihr welche habt, wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir machen ein bisschen Pause, dann kommen wir wieder. Wir kommen vielleicht ein bisschen anders wieder. Wir überlegen uns ein bisschen mal was, wie wir frisch rangehen an die ganze Klar-Soweit-Geschichte. Es wird uns aber weitergeben. Bleibt uns bitte gewogen und ehrlich gesagt, das Allerbeste, was ihr uns antun könnt, ist, empfehlt uns weiter. Wir würden uns total freuen. Und wie gesagt, wir überlegen uns ein paar neue Sachen für die Zeit nach den Sommerferien und dann kommen wir frisch und fröhlich wieder.
Sommerquidert.
Dankeschön.
Jo.
Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Klar soweit. Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
Hallo allerseits und herzlich nochmal von vorne.
111 222, da kommt ein Signal.
Humba 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 tätere tätere tätere.
Also manchmal besteht der Journalistinnen und Journalistenjob ja auch daran, einfach den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen und irgendwelche.
Wenn ich den Rest meines Lebens keine Stierhoden mehr essen müsste, dann wäre das nicht schlimm, aber...
Und dann ist es so, dass ich den zweiten Grund vergessen habe. Und das ist jetzt echt doof. Ich setze also nochmal neu an.
Wie ist das denn mit tiefen Atemzügen? Wie viel hört man denn davon?
Wenig.
Okay. Nein, weil du hast ja manchmal so... Also ich habe diverse Podcasts mir mal angehört. Aber und dachte, Gott, wie furchtbar.
Das Problem hatten wir nicht.
Vielen Dank.
Gerne.
Oder habe ich noch was vergessen, was wir ansprechen müssen, was Sie ansprechen wollen? Okay.
Also mit euch habe ich noch nie einen Podcast gemacht. Bei der Braunschweiger Zeitung habe ich mal einen gemacht.
So, Abmoderation jetzt für Herrn Uwe Jansen. Clap!
An dem Tag, als die britische Queen Elizabeth...
Ich habe mal in Köln studiert, ich hatte eine Kommilitonin, die hat zu mir gesagt, pass auf, wir Norddeutschen müssen zusammenhalten. Da habe ich sie gefragt, wo kommst du denn her? Da hat sie gesagt, aus Bielefeld. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich war mal fünf, sechs Jahre in Köln. Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn man da ins Fußballstadion geht, wird man vom Stadionsprecher vorm Spiel begrüßt mit den Worten, herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands.
Und am Ende ist es leider in der Regel in einem noch schlechteren Zustand als heute. Stopp, ganz kurz, ich habe die Frage vergessen.
Das ist, wenn man sich in den ersten drei Sätzen gleich verhaspelt, dann setzt das so ein Haspler-Vibe für alles Folgende und das ist doof, da kommt man nicht mehr raus. Von postkartartigem, unbeschwertem Heidschnucken-Idyll, ebenfalls ohne Wolf, nicht ebenfalls, ohne Wolf. Nochmal bitte, Entschuldigung.
Du hast es auch gerade gesagt, du warst 4 Tage nach der Tat nochmal da.
Meine musikalische Karriere ist beendet.
Im Moment diskutiert Hannover darüber, unter den Vorgaben des Haushaltskonsolidierungsprogramms. Ich habe einmal der gute alte Orchesterlehrer Reusch, wir hatten Orchesterfreizeit in Lüsche, das ist im Kreis Gifhorn, und ich musste niesen, das kommt schon mal vor, aber ich habe das sehr theatralisch ausgespielt.
Verhängnisvollerweise bin ich seit eigentlich Wochen und Monaten auf Nasenspray.
Kontrabass ist vor allem auch deshalb geil, weil du damit ganz viele Freiheiten hast. Du kannst nämlich nirgends rausgeschmissen werden, weil es immer nur den einen oder die eine gibt.
Und jetzt habe ich gestern so gedacht, Mensch, das geht ja heute einigermaßen. Da habe ich dann heute Nacht zum ersten Mal seit Wochen mir kein Nasenspray reingehauen.
Fuchsteufelswild, der alte Sigi Reusch sagt, Mensch, Volker, verdammt nochmal, ich würde dich rausschmeißen, wenn wir andere Kontrabassisten hätten.
Heute auch nicht. Also ich mache gerade kalten Entzug.
Fand ich natürlich toll, aber ich fand es auch peinlich.
Und ich glaube, ich höre mich nicht schlimmer an als sonst auch.
Das war schon vor etlichen Jahrzehnten. Da hat hier in Hannover der, wie hieß er? Jetzt, ach scheiße, sag mal, was ist das für ein, das ist halt der Scheiß, wenn man sich so einen Kack aufschreibt und nicht auswendig lernt.
Also, weil manchmal habe ich hier vor dem Podcast mir einmal Nasenspray reingedonnert.
Wenn wir in einer Viertelstunde hier sitzen und schweigen und so, hast du noch eine Frage, dann hören wir auf. Aber glaube ich nicht.
Weil ich so verkackte Nebenhöhler, ich bin gerade ganz selig irgendwie. Also es war zwar irgendwie schon irgendwie zu, aber...
So nah dran, ist das hier ungefähr, ja? Die, ja. Ich habe nur eine wahnsinnig kräftige Stimme auch, da musst du ein bisschen runterregeln dann.
Ich habe das heute Nacht gemacht, gestern mit der Vaporub inhaliert und so und ich muss einfach mal wieder... So.
Darf man eigentlich bei uns im Podcast, darf man da Pinkelprinz sagen?
Das ist der Hintergrund, also mich nervt am meisten, dass ich eigentlich immer heiser klinge und immer verschnupft.
Es wird nie wieder so wie früher. Es wird nie wieder so wie früher, das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung bestätigen.
Das ist auch das Stichwort für diesen Podcast. So.
Ich muss das Nocini noch aufessen.
Mein Name ist Simon Benne, ich bin kein Nocini-Esser und deshalb kann ich im Gegensatz
Nocini zu dem absolut unterschätzt
bereits einiges zu dem Thema beisteuern.
Razzia in der Parteizentrum.
Rums, das hat gesessen. Der Oberbürgermeister der Grüne. Der Stadt Hannover, ich fange von vorne an, das war scheiße, nochmal.
Jetzt ist nicht jeder ganz firm und war auch noch nicht jeder in einem Sternenrestaurant. Ja. Ich ehrlich gesagt jetzt auch noch nicht. Ich habe auch noch nie bei euch oder woanders ein 7-Sterne-Menü gegessen.
Mhm. Was wolltest du an Hannover immer schon mal loben?
Moment, das dauert zu lange, oder? Das dauert jetzt zu lange. Es dauert zu lange. Also, ich würde sagen...
Hallo und herzlich willkommen zu Klar Soweit, dem Hatz-Podcast. Ich bin Felix Habert. Das war zwar scheiße, das mache ich nochmal von vorne.
Vielen Dank.
Ja, ich herzlichen Dank. Schönen
Haben
Abend noch.
Noch viel Spaß,
okay, ja, gut, tschüss.
Kann nur noch schöner werden hier. Ja, genau.
Vor einer guten Woche, am 1. März, ist bei vielen von uns eine Nachricht auf dem Handy aufgeploppt, die uns möglicherweise einen Schrecken eingejagt hat. Das mache ich gleich nochmal von vorne.
Im Moment diskutiert Hannover darüber, unter den Vorgaben des Haushaltskonsolidierungs